Gottes Mission braucht weite Räume und sie braucht lange Seile. Das passt so ein bisschen in die Adventszeit, denn wir denken darüber nach, dass der Himmel zu uns auf die Erde gekommen ist, dass sich unsere Herzen weiten müssen, damit wir dieses fantastische Erlebnis, das, was Gott für uns vorbereitet hat, im Kommen Jesu Christi überhaupt begreifen können in unseren Herzen. Ich möchte heute Morgen etwas erzählen von einem Baptistenpastor. Wir sind ja in einer Baptistengemeinde hier. Das passt. Ist in Ordnung, ja? Okay. Aber das ist kein Deutscher, sondern ein schottischer Baptistenpastor, der im 18. Jahrhundert irgendwo im Hinterland in Schottland gewirkt hat. Bevor er seinen pastoralen Dienst in einer kleinen Baptistengemeinde angetreten ist, war er Schuhmacher vom Beruf. Das ist ja oft so der Fall gewesen, dass die Leute nicht so direkt von der Schule dann ins Studium eingestiegen sind und sind Pastor geworden, sondern sie haben einen ganz normalen Beruf gelernt. Er war Handwerker. Dann hat ihn Gott berufen, er hat sich vorbereitet, er hat Theologie studiert und hat dann die Verantwortung übernommen für diese Baptistengemeinde. Und er ist dort sehr gut angekommen, die Gemeinde ist gewachsen. Und während seines pastoralen Dienstes in dieser Gemeinde hat er sehr intensiv in den Evangelien gelesen, in der Apostelgeschichte. Er hat sich sehr interessiert für die Reiseberichte von James Cook, der damals allen Menschen bekannt war, der im Namen der Queen die Welt entdeckte, vom Nordpol bis Südpol, von Osten nach Westen durch die Welt gesegelt ist und immer wieder Reiseberichte zurück in die Heimat geschickt hat. Und das hat William Carey, so ist der Name dieses Baptistenpastors, inspiriert, zu fragen, sich zu fragen, seine Freunde zu fragen, befreundete Pastorenkollegen zu fragen und auch seine Gemeinde zu fragen, was ist unser Beitrag in der Weltmission? Was muss sich in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserer Bereitschaft ändern, damit wir ein Werkzeug werden in der Hand Gottes, damit diese weite Welt, die gerade von James Cook entdeckt wurde, für Christus gewonnen werden kann? Und er hat sich zusammengesetzt mit ein paar Leuten, hat Ideen geschmiedet. Und oftmals ist die Ideenschmiede ja nicht in den Kirchen angesetzt, sondern man trifft sich irgendwo im Wohnzimmer. Ja? Vielleicht haben die einen Kamin angezündet und haben sich's gemütlich gemacht bei einem Tee und haben darüber nachgedacht, Brainstorming gemacht. Wie können wir dieser Idee Flügel verleihen, sich zu engagieren für die Weltmission? Und im Laufe dieses Prozesses ist die Idee entstanden, eine Missionsgesellschaft zu gründen. Und als er mit dieser Idee dann in die Öffentlichkeit geht und versucht, seine Gemeinde dafür zu gewinnen, stellt er fest, die sind überhaupt nicht dafür. Damals zumindest waren die Baptistengemeinden in Schottland von der Theologie Johannes Calvins sehr stark beeinflusst, von der doppelten Vorherbestimmung. Das heißt, nach ihrem Verständnis hatte Gott schon lange, bevor Menschen überhaupt über Mission denken, festgelegt, wer zu ihm gehört und wer nicht. Das heißt, sie dachten, es ist ein Eingriff in Gottes Souveränität, wenn wir Menschen darüber nachdenken, wie wir denn sozusagen Gott auf die Sprünge helfen können, dass noch mehr Menschen Christen werden und die Gemeinden wachsen. Also diese Idee stieß nicht auf Gegenliebe. Und in dieser Zeit, wo William Carey versucht hat, gegen diese theologischen Hürden anzukämpfen, sind ihm einige Verse wichtig geworden aus dem Alten Testament. Und bevor ich die lese, noch ein Hinweis. Wir haben gesprochen über William Carey und sein Wirken in Schottland. Auf dem europäischen Festland war das nicht anders. Da spielte zwar die calvinistische Theologie nicht so eine große Rolle wie auf den Inseln. Hier war das Luthertum stärker verbreitet. Doch auch in den lutherischen Gemeinden, in den Kirchen, war Mission kein zentrales Thema. Die meisten Missionsgesellschaften, die wir kennen, sind sozusagen neben den Kirchen entstanden, von Geschäftsleuten ins Leben gerufen worden, von Pastoren, die keinen großen Einfluss hatten in ihren kirchlichen Strukturen, die keine Superintendenten waren, keine Professoren waren und keine großen Multiplikatoren, sondern die irgendwo im Hinterland diese Idee dann vorangebracht haben. Missionsgesellschaften sind entstanden. William Carey hat sich inspirieren lassen von einem Vers, von einigen Versen aus dem Alten Testament, aus Jesaja 54. Und diese Verse möchte ich euch heute Morgen vorlesen. Es sind die Verse 2 und 3 aus Jesaja 54. Dort heißt es: Mach dein Zelt größer, spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlag die Zeltpflöcke fest ein. Denn nach Süden und Norden wirst du dich ausbreiten. Deine Kinder werden das Gebiet fremder Völker in Besitz nehmen und die verwüsteten Städte besiedeln. Ein Wort aus dem Alten Testament. Das ist schon mal etwas Besonderes. Denn wenn wir heute über Weltmission nachdenken, dann fangen wir wahrscheinlich irgendwo an, in den Evangelien zu suchen. Ja, da gibt es doch dieses große Wort von Jesus, der Missionsbefehl, Matthäus 28. Das würde wahrscheinlich den meisten von euch einfallen. Und dann gibt es die Apostelgeschichte, wo wir so ein bisschen einsteigen können, nachvollziehen können, wie die Missionsbewegung der ersten Gemeinden der Apostel gestartet ist. Ein Blick ins Alte Testament bietet uns aber erstaunliche Weiten. Er bietet uns die Möglichkeit, in Gottes Denken einzusteigen und zu begreifen, dass Gott weit denkt. Gott hat eine optimistische Strategie. Und diese Strategie weist aus der Krise. Denn diese Worte von Jesaja sind hineingesprochen in eine der tiefsten Krisen des Volkes Israel damals. Die Leute befanden sich im Exil, im babylonischen Exil. Weite war ein Fremdwort geworden. Sie waren eng zusammengepfercht. Sie waren in Gefangenschaft, im Exil. Von Freiheit war keine Rede. Und nach dieser scheinbar verlorenen Zeit von 7 Jahrzehnten im Exil, weit entfernt von ihrer Heimat im Exil, richtet Gott diese wegweisenden Worte durch den Propheten an das Volk. Es sind zukunftsweisende Worte. Die Juden waren gedemütigt worden in ihren Herzen. Man hatte sie weggeschleppt. Ihre Elite war in mehreren Etappen verschleppt worden aus Galiläa, aus Juda nach Babylonien. Und das Schlimmste für die Juden damals war, dass der Zugang zum Tempel versperrt war. Das war das zentrale Heiligtum. Gottesdienste ohne den Tempel waren keine richtigen Gottesdienste. Etwas Entscheidendes war ihnen geraubt worden. Sie hatten ihre Hauptstadt, Jerusalem, verloren. Ihr Land war von fremden Völkern besetzt worden. Die Propheten, die Gott vor der Zeit des Exils zum Volk geschickt hatte, waren auf taube Ohren gestoßen. Jesaja, von dem diese Worte stammen, die ich eben gelesen habe, konnte davon ein Lied singen. In der Berufungsgeschichte des Jesaja in Jesaja 6 ist davon sehr anschaulich die Rede. Ja, er sieht eine große Vision und er fühlt sich angezogen von dieser Vision, die ihn hineinkatapultiert in himmlische Sphären. Dort sieht er Engel und er ist überwältigt von der Größe, von der Majestät Gottes. Und nachdem er gereinigt worden ist und Gott ihm die Frage stellt, wen soll ich senden? Wer will denn unser Bote sein? Wer will denn diese Herrschaft Gottes hinaus posaunieren in diese Welt? Und da streckt Jesaja unmittelbar nach dieser Frage seine Hände in die Höhe und sagt, ich bin hier, sende mich. Und danach sagt ihm Gott, Jesaja, pass mal auf, ich werde dich zu einem Volk senden, da wirst du, wie sagt man hier in der Gegend, den Mund fusselig reden. Ja? Also du wirst dir die Mühe machen, den Leuten zu erklären, was es mit den Geboten der Treue Gottes auf sich hat. Und die Worte werden hier reingehen und da wieder raus. Du wirst ihnen das Reich Gottes, den Anspruch Gottes im Leben der Menschen vor Augen malen, aber sie werden es nicht verstehen. Andere Prophetenkollegen sind aufgetreten in dieser Zeit, haben die soziale Ungerechtigkeit im Volk angeprangert, haben den Leuten vorgeworfen, dass sie die Gebote verletzt haben, dass sie die Treue Gottes mit Füßen getreten haben und haben sie ermutigt, wieder zurückzukehren in diesen Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hatte. Das waren aber vergebliche Worte. Und die Konsequenz war, dass Gott die fremden Herrscher benutzt, um das Volk ins Exil abzuführen. Auf der weltgeschichtlichen Bühne traten Akteure in Erscheinung, die den Nahen Osten auf den Kopf stellten. Und ihr Einfluss reichte bis ans Mittelmeer, bis nach Juda. Juda ging unter. Ihre Herrscher, ihre Beamten wurden festgesetzt, wurden verschleppt. Und das dauerte Jahrzehnte. Doch die Weltgeschichte ging weiter. Und wir merken, Gottes Missionsfeld ist ein anderes Missionsfeld oder geht über das Missionsfeld hinaus, was wir uns oft vorstellen. Gottes Missionsfeld ist die Welt, die Weltpolitik, die Weltgeschichte. Herrscher kommen und gehen. Die Babylonier mussten abdanken und wurden von den Persern abgelöst. Und damals in der Zeit, als Nehemia, einer der Anführer der Juden im Exil, lebte, gab es einen persischen Herrscher namens Kyras. Nehemia verstand sich sehr gut mit diesem persischen Herrscher und sie hatten oft die Gelegenheit, miteinander zu reden. Und Nehemia merkte, da ist was herauszuholen für mein Volk. Der hat ein offenes Ohr für das Anliegen und er schlägt ihm vor, seine Außenpolitik zu verändern. Das leuchtet Kyras ein. Er sagt, wenn ich meine Völker nicht unterdrücke, sondern sie an der langen Leine lasse, habe ich sozusagen Untergebene, die sich gerne mir unterstellen und sich nicht gezwungen fühlen, mir zu unterstellen. Und das hat dazu geführt, dass Kyras beschlossen hat, das Volk Israel etappenweise wieder zurückkehren zu lassen in ihre Heimat. Plötzlich taten sich weite Räume auf, weil Gott es geschafft hat, einen heidnischen König zu überzeugen, lange Seile zu lassen, das Volk wieder zurückkehren zu lassen. Und Gott setzt seine Pläne um. Gottes Mission ist nicht an unsere Mission gebunden. Gottes Handeln ist nicht an das Handeln von Gemeinden gebunden. Wir haben das gesehen bei William Carey. Wenn die Gemeinde nicht mitmacht, dann gibt es andere Wege, Strukturen zu finden, um das Anliegen der Weltmission auf den Weg zu bringen. Gott benutzt auch heidnische Herrscher. Wenn wir deren Worte hören, dann schlagen wir vielleicht die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wie kann Gott mit denen sozusagen indirekt kooperieren? Wie kann er die nutzen, um zu seinen Zielen zu kommen? Aber Gott ist so souverän in seiner Mission, in seinem Handeln. Und die Worte aus Jesaja 54 sprechen genau in diese Situation hinein. Es sind Worte voller Optimismus. Nach der Enge im babylonischen Exil folgt die Weite, die Horizonterweiterung. Die Rückkehr nach Juda, ins Land der Väter, die Rückkehr in die Heimat. Ihr werdet in euer Land zurückkehren. Ich bin euer großer Gott. Euer Gott, der schon beim Auszug aus Ägypten die Finger mit im Spiel hatte. Der damals schon den Pharao Schachmatt gesetzt hat. Und der euch begleitet hat durch die Wüste, der euch hineingeführt hat in das verheißene Land eurer Väter. Ich sorge dafür, dass der Wiederaufbau gelingt. Ich, euer Gott, ich mache euch Mut, groß zu denken, damit ihr Großartiges erleben könnt und ihr selber Großartiges zustande bringt. Ihr werdet nämlich eure Städte wieder aufbauen. Ihr werdet wieder an Einfluss gewinnen. Wiederaufbau, soziale, wirtschaftlicher Aufstieg wird die Aktivitäten eures Volkes in den nächsten Jahren prägen. Denkt groß. Plant groß, weitet euren Blick, macht eure Zelte größer, spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen, hören wir aus dem Mund des Propheten. Und dieses Bild vom großen Zelt, das war für die frommen Juden etwas, was sehr einprägsam war. Jeder erinnerte sich sofort an diese Stiftshütte, an das große Versammlungszelt, wo Mose noch während der Wüstenwanderung konkrete Anordnungen von Gott bekommen hatte, wie er sich den Bau dieses Zeltes vorstellte. Das haben sie durch die Wüste geschleppt, von einer Oase zur anderen und haben es im verheißenen Land aufgebaut. Das Zelt war ein Bild dafür, dass Gott an der Seite von seinen Leuten durch die Welt mit ihnen unterwegs ist. Dass Gott nicht irgendwo ferne da oben Anordnungen erteilt, und dann nach unten schreit, habt ihr es auch verstanden? Sondern Gott zeigt sich an der Seite von Menschen. In diesem Zelt wollte er unterwegs sein mit diesem Volk. Das Zelt ist ein Bild für Flexibilität. Das Zelt Gottes, das Versammlungszelt, ist ein Bild dafür, dass Gott Strukturen, Denkweisen sprengt. Dass Gott bereit ist, in der Lage ist, in unsere Räume, in unsere Zeit hineinzutauchen. Das, was wir auch an Weihnachten großartig finden. Genau so ist Gott damals schon mit dem Volk unterwegs gewesen. Und wenn Jesaja von den weiten Räumen spricht, von den langen Seilen, dann meint er auch unsere Herzen, die sich weiten. Nicht nur, damit Gott mit seinen Ideen, mit seinen Horizont erweiternden und oftmals unsere Ideen sprengenden Gedanken Platz finden kann, sondern auch, damit wir diese Tore offen lassen, damit wir herauskommen aus unserer eigenen Enge und hinaustreten in die Weite Gottes. Unsere Häuser, unsere wirklichen Häuser, sollen offen sein. Wir sollen Gastfreundschaft ausstrahlen, bereit sein, Gäste und Fremde zu empfangen. Unser Kopf, unser Herz soll offen sein für die Ideen Gottes. Haben Gottes Ideen Platz in deinem Kopf, in deinem Herzen? Verlängere die Seile, sagt Jesaja. Schlag die Zeltpflöcke fest ein. Denn jemand, der in die Weite geht mit seinem Denken und auch im wahrsten Sinne des Wortes, das verlässt, was er kennt und geht hinein in die Fremde, der braucht eine feste Verankerung. Er braucht eine Verankerung in Gottes Vision, in der Beziehung zu Gott. Da muss er verankert sein, damit er weite Wege zurücklegen kann. Die Zeit steht nicht still. Unsere Zelte müssen größer werden. Expansion ist angesagt. Jesaja spricht davon, dass sich das Volk ausbreiten wird Richtung Süden, Richtung Norden. Sie werden das Gebiet fremder Völker in Besitz nehmen. Im Lauf der Missionsgeschichte haben westliche Kirchen das wirklich wörtlich genommen. Sie haben sich so eingelockt in den Zug des Imperialismus und haben fremde Länder besetzt mit ihren Ideen, mit ihren zivilisatorischen Ideen. Das ist nicht gemeint. Gottes Ideen werden sich ausbreiten. Und wir müssen als Missionare den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, in fremden Kulturen die Freiheit lassen, ihr Christsein eigenständig zu entwickeln. Auch ihnen die Weide zugestehen, die wir selbst für uns in Anspruch nehmen. Optimistisch sein, zukunftsfähig sein. Der Status quo, das Denken und Handeln in gewohnten Bahnen, ist Gift für die großen Pläne Gottes. Und das Volk ahnte, was auf sie zukommen wird, auf was es sich einzustellen hatte. Denn Gott denkt international. Das ist der zweite Gedanke, den wir entdecken in diesem Text. Gott denkt international. Und die Worte aus dem Jesaja-Buch sind nicht nur zeitgeschichtlich zu interpretieren, wo wir sehen, dass Gott sozusagen seine Geschichte schreibt auf dem internationalen Parkett der damaligen Zeit, im damaligen Orient, dass er mit Großmächten agiert, um sein erwähltes Volk zum Ziel zu bringen. Diese Worte des Jesaja haben auch missionarischen Charakter. Sie weisen weit über die damalige Zeit hinaus, über das Schicksal des Volkes Israel. Und genau das hatte William Carey erkannt, als er diesen Text liest und damals am Ende des 18. Jahrhunderts eine Predigt vorbereitete, um die Zweifler in seiner Gemeinde und seiner Umgebung mitzunehmen, zu überzeugen, dass Gott weit denkt. Und dass, wenn wir mit Gott unterwegs sein wollen, wir auch lernen müssen, weit zu denken. Diese Worte hatten ihn angesprochen, hatten ihn getroffen in seinem Herzen. Denn diese Worte haben eine großartige Dynamik entfaltet. Überall da, wo Gott mit und ohne sein Volk und seine Gemeinde seine Vision entfaltet, da geschieht Weltmission. William Carey hat damals eine baptistische Missionsgesellschaft gegründet. Und die ist zum Modell geworden für viele andere Gründungsprozesse für Missionsgesellschaften, die danach gefolgt sind, vorwiegend im 19. Jahrhundert. Nicht umsonst sprechen die Historiker davon, dass William Carey der Vater der modernen Mission geworden ist. Ähnliche Ideen gab es schon vor ihm, aber er hat sie umsetzen können, weil die Zeit reif war. Gott ist unterwegs. Gott ist missionarisch unterwegs, auf internationalem Parkett. Und nicht erst dann, wenn wir beschließen, jetzt ist mal wieder eine missionarische Aktion dran, jetzt lass uns einen Flyer drucken und Leute einladen zu bestimmten Veranstaltungen. Gott ergreift die Initiative. Er ist der Ursprung der Mission. Er mobilisiert seine Leute. Er wählt sie aus, kulturelle und politische Grenzen zu überwinden. Er agiert durch die Zeiten. Grenzüberschreitend, generationenübergreifend. Heute investieren wir uns und wir werden älter. Und wir versuchen, junge Leute zu mobilisieren, damit sie etwas mitbekommen von der großartigen Vision Gottes. Und ich finde, das ist eine großartige Perspektive. Jesaja spricht davon, sagt, ihr werdet zurückkehren, ihr, die ihr im Exil wart, ihr werdet den Aufbau noch miterleben, aber wie sich euer Reich wieder festigt und nach Süden und Norden ausdehnt, das werden vielleicht erst eure Kinder erleben. Genau diese Geduld brauchen wir auch, wenn es darum geht, Gemeinden zu gründen und missionarisch in der Weltmission unterwegs zu sein. Wir starten heute ein Projekt und die Früchte werden wir vielleicht eine Generation später entdecken. Wir erleben das, wenn wir in Mali unterwegs sind als Missionare, wie großartig das ist, dass man etwas sehen kann von dem, was man vor Jahren investiert hat. Es zeigt aber auch, wie viel Geduld man braucht. Ich möchte euch eine kurze Anekdote dazu erzählen. Ich bin in Mali auch als theologischer Lehrer unterwegs. Wir haben eine Fachschule für Missionswissenschaften und Theologie dort gegründet, in der malischen Hauptstadt Bamako. Und im November sind wir zuletzt dort gewesen. Ich hatte einige Module dort zu unterrichten. Und ich treffe dort einen alten Pastorenkollegen, einen Malier, bei dem wir die ersten Gottesdienste miterlebt haben, als wir 1988 nach Mali ausgereist sind. So lange ist das schon her. Und wir sind mal gemeinsam mit anderen Maliern nach Südafrika geflogen, zu einer großen Konferenz in Pretoria. Und wie das so ist, wir saßen am Mittagstisch und nach dem Mittagstisch in der Pause auf einer Holzbank und haben so ein bisschen gefachsimpelt und überlegt, was denn der Input von dieser Konferenz für uns bedeuten könnte in Mali. Und wir haben uns gegenseitig so die Frage gestellt, ist die Zeit nicht reif, eine theologische Fakultät in Mali zu gründen, um Pastoren besser auszubilden, um sie fähig zu machen, fit zu machen für die Herausforderungen, in der sie leben, in einer demokratisierenden Gesellschaft, in den Herausforderungen, in denen Mali steht. Und wir haben es uns so zugenickt und haben gesagt, wenn wir in Bamako wieder landen, werden wir die Idee aufgreifen und schauen, was daraus wird. Es ist was draus geworden. Ein Trägerverein wurde gegründet und 20 Jahre später sitzen wir im Hof dieses Gebäudes, was mittlerweile fertig geworden ist, das Studienzentrum, tauschen sie über die alten Zeiten aus. Und es ist mir aufgefallen, wie stark Visionen sind, die Gott schenkt, wie hartnäckig man auch sein muss, damit sie realisiert werden. Aber wie großartig das ist zu sehen, dass irgend so eine informelle, zufällige Frage vor 20 Jahren Form gewonnen hat und nach 20 Jahren dort eine Schule entsteht, auch das Gebäude, was fertig geworden ist. 8 neue Studenten haben in diesem Jahr angefangen. Und das ist einfach großartig. Und man merkt, wie viel Geduld man auch braucht. Dass man kleine Schritte gehen muss, um etwas zu sehen von dem, was vor Jahren gesät worden ist. Gott denkt groß. Und nur wer groß denkt, kann Großes erleben, kann Großes tun. Wie hörst du, wie hört ihr diese Worte des Jesaja heute? Wenn Gott sagt, mach dein Zelt größer, lasse deinen Gedanken und deiner Lebensperspektive, lass Raum, gib mehr Seil, lass den Drachen höher steigen, lass ihn fliegen, lass deine Ideen, deine Perspektiven, deine Visionen fliegen, gib ihnen Flügel und bleibe verankert in Gott. Sei großzügig mit deinem Umgang mit Möglichkeiten, die Gott dir schenkt. Gottes Visionen werden sich ausbreiten in die ganze Welt. Und dazu lädt er uns ein, mit dabei zu sein. Es wird die Zeit kommen, wo die frommen Leute ihre Blicke weiten müssen. Auch ihre Theologie muss sich den neuen Perspektiven Gottes anpassen. Schon die nachexilischen Propheten haben uns das vorgemacht. Man begann plötzlich davon zu reden, dass das Volk hinausgehen soll zu den fernen Inseln, zu den nichtjüdischen Nationen. Man sprach von dem Messias, der kommen wird, der alles anders machen wird, der anknüpfen wird an die große Vision Gottes. Sie haben die alten Grundlagen der Theologie nicht abgeschafft, aber sie haben sie neu interpretiert, haben ihn Weite verliehen. Und das brauchen wir. Wir müssen neu auf Gott hören, damit Gott Raum gewinnt in unseren Herzen. damit wir die Welt der Nationen ins Visier bekommen. Und heute? Mission ist hier und da in Misskredit geraten. Viele Zeitgenossen haben Vorbehalte, wenn sie das hören. Ja, auch heute ist Weltmission noch aktuell. Sie denken, Weltmission sei ein kulturzerstörendes Unternehmen. Sie scheuen zurück vor den komplexen Problemen in dieser Welt, von dem Unterfangen der Weltmission. Die Welt ist in der Tat kompliziert geworden. Und es ist nicht einfach, das Bekannte hinter sich zu lassen und in diese komplizierte Welt mit ihren Konflikten, mit ihren entwicklungspolitischen Herausforderungen einzutauchen. Leute aus den Gemeinden machen Sicherheitsfragen geltend. Sie zittern ängstlich mit und zögern. Sie bleiben zu Hause. Man ist froh, wenn es Missionsgesellschaften gibt, an die man das durchaus wichtige Anliegen delegieren kann. Sagt, Mensch, da gibt es die Mutigen, da gibt es die Leute, die was davon verstehen. Wir beten, wir geben Geld, aber wir bleiben hier. Vergessen wird, dass es keine numerische Reihenfolge bedeutet, wenn Jesus seinen Jüngern sagt, dass sie Zeugen sein werden bis an das Ende der Welt. Nicht erst in Jerusalem und wenn da alle sozusagen den Weg in die Gemeinde gefunden haben, dann kann man mal an Juda denken und da haben wir auch vielleicht ein paar Generationen zu tun, ja. Und dann gehen wir zu den Samaritanern, die können wir zwar nicht so leiden, aber da gehen wir dann, weil Jesus das gesagt hat, gehen wir halt auch mal dahin, ja. Und irgendwann steigen wir dann in ein Schiff und fahren nach Rom, in die weite Welt. Nein, Gott denkt in sowohl als auch Kategorien. Sowohl zu Hause als auch in der Ferne. Da draußen gibt es eine Welt, Nähe und Ferne, Heimat und Fremde zugleich. Das ist Gottes Welt. Und Carey, der schottische Schuhmacher und Pastor, hatte das begriffen. Er hatte Lunte gerochen, er hatte Weide getankt und er hat sich hartnäckig dafür eingesetzt, dass diese Vision wirklich Realität wird. Das biblische Wort und Reiseberichte von James Cook, all das benutzte Gott, um diese Weite in sein Leben hineinzubringen. Und am 2. Oktober 1792 wurde dann diese Missionsgesellschaft gegründet. Jetzt kann man sich vorstellen, dieser Pastor Carey hätte ja mit Fug und Recht sagen können, Mensch, jetzt habe ich jahrelang dafür gekämpft, dass diese Vision mal Formen gewinnt, dass sie in Strukturen gegossen wird. Jetzt haben wir eine Missionsgesellschaft. Jetzt wische ich mir erstmal den Schweiß von der Stirn und setze mich mal zur Ruhe. Ich mache weiter Gemeindearbeit und hoffe, dass sich so ein paar junge Leute finden, die dann rausgehen, die Schottland verlassen und irgendwo in der Welt unterwegs sind als Missionare. Pustekuchen. William Carey war der erste Kandidat seiner Missionsgesellschaft. Und das war nicht ohne. Er war verheiratet, die hatten schon ein Kind und seine Frau, die brauchte eine Weile, um das mitzutragen, was ihr Ehemann davor hatte. Die Tickets für ihn waren schon in der Tasche, um mit dem Schiff nach Südindien zu segeln und immer noch stand nicht fest, ob seine Frau dabei sein wird oder nicht. Die Familie hat immer wieder interveniert und versucht, ihn davon abzubringen. Aber mit einigen Weggefährten haben sie sich dann eingeschifft. Ende des Jahres 1792 sind in Serampore in Indien gelandet. Dort ist William Carey 40 Jahre geblieben als Missionar. Als Evangelist, als Gemeindegründer. Er war sehr begabt in Sachen Sprachforschung, also als Linguist hat er gearbeitet, hat mehrere Sprachen und Dialekte erforscht, Wörterbücher erstellt, hat mit dazu beigetragen, dass Schulen, Colleges entstanden in Indien, die bis heute seinen Namen tragen. So ein Hobbybiologe war er auch, hat sich für Pflanzen und was weiß ich interessiert. Also der war sehr vielseitig unterwegs und das war nicht so wie heute, ja, dass da jeden Monat so ein Scheck rüberkommt oder ich meine Masterkarte irgendwo reinstecken kann und kann mir entsprechend mein Gehalt auszahlen lassen. Für die Ausreise wurde gesammelt. Dafür war die Missionsgesellschaft zuständig. Aber ihnen wurde ganz klar gesagt, wenn ihr mit eurem Team in Südindien landet, müsst ihr sehen, wo ihr bleibt. Ihr müsst selbst für euren Lebensunterhalt sorgen. Und dann hat man im Team geguckt, wer ist wo begabt, Wer kann Garten anbauen? Wer kann vielleicht, das war eine kleine Kolonie, ja, da gab es auch schon Bedarf an Druckmaterialien. Dann hat man eine Druckerei aufgebaut, um ein bisschen Geld zu verdienen, um das Team am Leben zu halten. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wenn sowas etwas weit von der Heimat geschieht, dass das vielleicht Spannungen auch im Team erzeugen kann. William Carey ist auch dann geblieben, als die jungen Missionare nachkommen, kamen, die 20, 25 Jahre jünger waren als er, die mit neuen Ideen kamen, die auch mal ran wollten, ja, und so ein bisschen dem William dann gesagt haben, es ist Zeit, dass du so ein bisschen ins zweite Glied zurücktrittst und dass du uns mal ranlässt. Vielleicht würde man sagen, ja, okay, vielleicht ist meine Zeit gekommen, ich gehe zurück nach Schottland. Aber er ist geblieben. Er hat so ein bisschen dieses demütigende, arrogante Verhalten der jungen Generation ertragen. Er ist geblieben. Enge Räume verlassen, Weite tanken. Enge Räume sind auch da, wo Strategien dazu führen, dass fromme Organisationen zu wenig kooperieren und stattdessen versuchen, sich selbst zu profilieren. Man denkt an sich, man investiert alles in das Erscheinungsbild der eigenen Organisation. Enge Räume sind da, wo das Gefühl entsteht, von Lassowerfern umgeben zu sein, die zu verstehen geben, dass es Grenzen gibt, dass man doch Traditionen respektieren muss, die Angst haben, den guten Ruf aufs Spiel zu setzen. Enge Räume sind da, wo zu viele Leute sind, die nach Sicherheit und wohligen Räumen Ausschau halten. Wo zu wenig Leute da sind, die danach fragen, wo ihr Einsatz wirklich gefragt ist. Und weite Räume entstehen da, wo wir Gott nicht nur einlassen, zu sagen, ich klopfe jetzt an deine Tür und lass mich rein, sondern wo wir sagen, Gott, ja, was hast du vor? Dass wir Gott nicht nur ein Sofa anbieten, sagt Gott, jetzt machst du erstmal bequem, du warst lange unterwegs, jetzt ist schön, dass du in mein Leben gekommen bist, in mein Wohnzimmer eingetreten bist. Sondern was machen wir, wenn Gott sagt, jetzt ist genug, jetzt lass uns gemeinsam aus dieser weiten Tür hinaustreten in die weite Welt. Auch dazu brauchen wir weite Räume, offene Türen, lange Seile. Gott ist mit uns in dieser Welt unterwegs. Er möchte uns einladen, dass wir zu Nomaden werden. Wir haben das eben in einem der Lieder gesungen von den Leuten, die aus dem Orient diesen Stern gesehen haben. Und die hätten ja jetzt auch zu Hause bleiben können, hätten ihre Schriftrollen wälzen können, ihre ganze astrologische Erkenntnis in die Waagschale werfen, hätten spekulieren können über das, was da irgendwo passiert in der Weltgeschichte. Was haben sie gemacht? Sie haben ihre Kamele gepackt und haben Kurs genommen. Haben sich aus den bekannten Räumen in weite Räume begeben, um dieses fantastische Event von Weihnachten zu erleben. Weite Räume, lange Seile. William Carey ist ein faszinierender Typ. Er fasziniert mich bis heute. Weil es nicht ein Mann war, der gesagt hat, Gott hat mir eine Erkenntnis geschenkt, einen Impuls, der mein Leben verändert, der mein Herz verändert, der meine Theologie verändert. Und ich überlege, wie können wir diese Weite Gottes in tragfähige Strukturen gießen, dass es zu einer Bewegung kommt. Und der sich nie hingesetzt hat und hat gesagt, Mensch, jetzt können andere weitermachen. Sondern der selbst gegen Familie, gegen Widerstand diesen Weg auf sich genommen hat und ist so lange Zeit in Indien geblieben. Leute, die überzeugt sind und die besten Jahre ihres Lebens für das einsetzen, wovon sie überzeugt sind. Das ist faszinierend. Und das kriegt nur Gott hin. Das kriegt nur Gott hin, der es schafft, in unser Leben zu kommen, unser Herz, unser Denken weit macht und uns Beine macht. Und das wünsche ich mir sehr für diese Weihnachtszeit, für unser weiteres Nachdenken. Immer dann, wenn wir Gottes Wort hören, wenn uns Impulse, wenn uns Gedanken wichtig geworden sind, wenn die uns treffen in Kopf und Herz, dass wir überlegen, Mensch, wie kann das durchsacken in unsere Beine, in unsere Hände, damit diese Vision, dieser großartige Impuls, den Gott uns schenkt, leben kann. Und dass wir die Ersten sind, die sagen, hier bin ich, schick mich da, wo ich agieren soll. Ob das hier in der Nähe ist und in der Ferne. Nähe und Ferne, all das ist Gottes eine Welt. in der er unterwegs ist, wo er uns einlädt, Weide zu tanken und die Erfahrung zu machen, was es bedeuten kann, in Gott verankert zu sein und an langen Seilen in dieser Welt unterwegs zu sein. Gott segne euch und ich wünsche euch allen eine tolle, gesegnete Weihnachtszeit, dass wir das begreifen, dass wir nicht nur besinnlich werden, sondern dass unsere Augen aufgehen, dass Weite in unser Leben hineinkommt. Amen.